Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, heute bei Psychologie at Work. Ja, heute möchte ich mal ein Thema anschneiden, was mir eigentlich schon sehr, sehr lange auf der Seele brennt. Und heute habe ich mich endlich mal dazu durchgerungen, auch eine Podcast-Episode dazu aufzunehmen. Und zwar geht es mir um das Thema physische Attraktivität im Kontext der Berufstätigkeit, aber vielleicht auch im allgemeinen Kontext, wenn wir über weiblich gelesene Personen sprechen. Ja, und das ist ein Thema, was ich denke, jede von euch, wenn ihr denn weibliche Personen seid, die sich so definieren, schon mal berührt hat im Verlauf eures Lebens sowieso, aber wahrscheinlich auch im Kontext eurer Berufstätigkeit. Und mir begegnet immer wieder so das Problem, in Anführungsstrichen, dass Männer sich diese Thematik immer gar nicht so gut vorstellen können. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich mit meinem Mann oder mit anderen männlichen Freunden so über dieses Thema spreche, dann sind die erstmal natürlich ganz verständig. Aber wenn wir dann so den Perspektivwechsel versuchen, dann stellen die recht schnell fest, nee, Attraktivität und Aussehen und Figur und so, das war in unserem Leben eigentlich nie so wirklich ein ernsthaftes Thema. Und vielleicht entdeckt ihr jetzt so in eurer Biografie, wenn ihr zurückdenkt oder auch in der näheren Vergangenheit, schon so den einen oder anderen Punkt, den einen oder anderen Zeitpunkt, wo das eine sehr große Rolle in eurem Leben gespielt hat. Aber wir gucken uns jetzt mal so ein paar Befunde dazu an. Ich bin mal in die Studien reingegangen und habe auch viel zum Thema recherchiert und es ist zum Teil schon wirklich sehr erschreckend, dass das alles, was wir Frauen so im Arbeits- und Alltagsleben mitbekommen, was wir erleben am eigenen Leib, dass das sich auch in den Studienbefunden so eins zu eins abbildet. Mir geht es zumindest so, wenn ich dann diese Befunde lese und sehe es nochmal schwarz auf weiß in der Empirie, dann bekommt das Ganze nochmal so ein ganz anderes Gesicht und dann wird es natürlich nochmal von einer ganz anderen Richtung validiert. Ja, als ich so zum Thema losgelegt habe, bin ich erstmal in die offene Recherche gegangen und da habe ich verschiedene Schlagzeilen gelesen im Netz, unter anderem vom Stern. Wer schön ist, hat mehr Erfolg. In der FAZ, Attraktivität und Karriere, sind schöne Menschen erfolgreicher? In der Wirtschaftswoche, da ging es um das Pretty Privilege, wir werden da gleich noch zu kommen, wie Attraktivität im Job und beim Gehalt hilft. Und in der Karrierebibel auf dieser Plattform die schöne Schlagzeile oder die schöne Überschrift, wer schön ist, kommt weiter. Ja, und wir sehen, wenn wir so den Kinder- und Jugendgesundheitssurvey, das ist eine große Fragebogenstudie, die es gab, unter anderem 2007, dass da besonders auffällig ist, dass bei Jungs die Probleme mit Essen und Figur, wenn sie denn welche haben, von 11 bis 17 Jahren deutlich zurückgehen. Und bei Mädchen steigen sie aber dann rasant an. Also in den Studiengrafiken sieht das Ganze dann so ähnlich wie eine Schere aus. Das geht so an diesem Zeitpunkt 11, 12 Jahre wirklich deutlich auseinander. Ja, und da sehen wir, dass es einfach besonders für die Mädchen, besonders für die Frauen ein großes Problem werden kann, wenn eben so der Fokus auf Figur, auf physische Attraktivität, auf Gewicht liegt etc. Und das beginnt ja in der weiblichen Sozialisation auch sehr, sehr früh, dass so dieser Fokus aufs Äußere ist. Die Kleidung, die Figur, die Haare von Mädchen, die werden nahezu ständig ungefragt von anderen kommentiert und vor allem auch sexualisiert, was ich noch viel, viel bedenkenswerter finde. Also da fallen so Sätze zum Beispiel, bei Jungs würde dann gesagt werden, oh, deine Haare sind ja wieder ganz kurz, so nach dem Friseurbesuch. Deskriptiv. Und bei Mädchen würde gesagt werden, oh, wie schön Mama heute deine Haare geflochten hat oder wie toll du dir den Zopf heute gebunden hast. Na, da ist immer sowas Wertendes drin. Oder bei Mädchen wird zum Beispiel völlig unangemessen gesagt, na, da hast du aber einen Knackpo in der Jeans. Oder zieh dir lieber einen längeren Rock an, das sieht vorteilhafter aus. Also da haben wir immer sofort die wertende Komponente drin und bei Jungs würde so etwas in der Richtung nie gesagt werden. Na, und dann geht es im Alter in der Chronologie natürlich weiter. Dann haben wir später Messehostessen beispielsweise, die Autos einrahmen auf einer Autoausstellung oder Hostessen, die Formel-1-Rennfahrer als Anschauungsobjekte einrahmen. Ne? In Musikvideos von Rappern zum Beispiel, wo wir Frauen haben, die an irgendwelche Halsbänder und Hundeleinen angekettet sind, da guckt schon fast niemand mehr kritisch hin, weil uns das fast in dieser Kultur der Objektifizierung völlig normal vorkommt, was natürlich skandalös ist und überhaupt nicht geht, wenn man Menschen würdig behandeln möchte. Aber sowas finden wir eben auch 2024 noch an der Tagesordnung. Also soll erstmal zeigen, was für eine Sozialisation Mädchen und Frauen hier durchlaufen, dass der Fokus und ja, so diese Betrachtungsweise von Kindesbeinen an auf dieser Aussehens- und Figurthematik liegt. Und so kann es uns ja fast nicht überraschen, dass sich das ins spätere Berufsleben auch weiterträgt. Aber gucken wir erstmal ein bisschen in die Befunde noch näher rein. Also erstmal können wir sagen, wir haben einen generellen Vorteil in der Eigenschaft der Attraktivität. Das ist bei Frauen wie bei Männern und auch bei allen Geschlechtern so. Wir können ja heute so ein Maß für objektive Attraktivität herstellen. Es wird anhand von Symmetriewerten gemacht. Ich habe dazu auch durch Zufall meine Diplomarbeit geschrieben zu Gesichterasymmetrien. Also je symmetrischer ein Gesicht beispielsweise ist, desto attraktiver wird es geratet von ProbandInnen, die das tun sollen. Und da zeigen die Befunde, und da gibt es mittlerweile hunderte und tausende von Studien, dass je attraktiver ein Modell ist, was gezeigt wird, desto vorteilhafter ist es für den Beruf. Attraktivere Personen werden eher eingestellt, werden vorab schon eher zum Vorstellungsgespräch eingeladen, erhalten in Gehaltsverhandlungen mehr Geld etc. etc. Also es gibt sehr, sehr viele Befunde, die diesen sogenannten Beauty Bias, wie er genannt wird, also diese kognitive Verzerrung, dieses unbewusste Vorurteil, was viele EntscheiderInnen da mitbringen, auch belegt. Und jetzt gibt es eine Studie, die ich mir angeschaut habe von den Unis in Hongkong und Singapur. Und die hat sich zum Beispiel mal angeschaut, wie so die Faktoren Attraktivität, Körpergewicht und Hautfarbe interagieren oder welchen Einfluss die darauf haben, ob Personen Geld für karitative Zwecke erhalten. Und die haben Experimente gemacht, wo also Menschen eine erbetene Summe zuteilen konnten. Ich möchte jetzt gar nicht den ganzen experimentellen Rahmen erläutern, denn das wäre ein bisschen kompliziert. Aber heraus kam tatsächlich, dass die Reaktionszeit der Spender sozusagen bei Personen, die attraktiv waren, und das wurde immer daran ausgemacht, dass sie eine Standardabweichung attraktiver eingeschätzt wurden als die anderen, als das Mittel, dass diesen Personen 11% schneller die volle Summe gegeben wurden. Demgegenüber, wenn die Bittenden mehrgewichtig waren, dann haben die Probanden 12% mehr Zeit gebraucht, um eine Summe zu vergeben. Und die Hautfarbe verlängerte die Reaktionszeit auch um 8%. Die Forschenden haben dann hier Äquivalente gebildet. Auch da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ob des Zeitaspekts. Also man kann Äquivalente bilden von diesen Reaktionszeiten, wie die gefühlte erbetene Summe der Bittenden sozusagen im Äquivalent ist. Und es war so, als hätten die attraktiven Personen um $60 weniger gebeten als die anderen, als hätten mehrgewichtige Personen um $65 mehr gebeten und als hätten dunkelhäutigere Personen um $40 mehr gebeten. Immer relativ zur mittleren Summe von $700, die hier gespendet und erbeten wurde. Ja, ich hoffe, das war jetzt ganz gut verständlich. Also roundabout können wir sagen, dass wenn Menschen Geld für karitative Zwecke erbitten, in welchem Kontext jetzt erstmal auch immer, und da gibt's auf der anderen Seite Geldgebende, dass diejenigen, die attraktiver sind, erfolgreicher sind und eher Geld erhalten und auch im Mittel vielleicht mehr Geld erhalten als unattraktivere Personen, dass Normalgewichtige mehr Geld erhalten im Gegensatz zu mehrgewichtigen Personen und dass je hellhäutiger die Personen waren, sie auch mehr und schneller Geld erhalten haben als dunkelhäutigere Personen. Ja, das sind schon krasse Befunde und was jetzt hier nicht untersucht wurde, zumindest in diesem Experiment nicht, aber wir können uns das vorstellen, das ist natürlich die Intersektionalität, ne, über die wir ja auch in den feministischen Anliegen häufig sprechen oder wenn wir über Marginalisierung sprechen, dass einfach, wenn hier mehrere Faktoren gleichzeitig zusammenkommen, wir zum Beispiel von mehrgewichtigen dunkelhäutigen Frauen sprechen, auf die dann alle drei Marginalisierungsfaktoren zutreffen, dass die es hier am allerschwersten haben. Das ist jetzt eine Hypothese, die ich hier in den Ring werfe, die sich in anderen Studien schon sehr, sehr häufig gezeigt hat, aber bei diesem Experiment hier nicht. Aber nur, dass man nochmal das im Kontext auch versteht. Also die Mehrgewichtigkeit und die Attraktivität hier auf jeden Fall ein großer, großer Nachteil, wenn es um diesen Aspekt des Geldgebens oder der finanziellen Unterstützung geht. Ja, und zuletzt, für Frauen kann man einfach sagen, dass dieses Bild von Attraktivität und Vorteil im Job nochmal etwas spezifischer aussieht, vor allem wenn es um den Bereich Führung geht. Trotz dieser Befunde aus der ersten Studie oder aus dem ersten Bereich, dass ich gesagt habe, es gibt diesen allgemeinen Beauty Bias, muss man in der weiblichen Berufstätigkeit noch ein bisschen genauer hinschauen, denn attraktive Frauen werden für Führungspositionen wiederum benachteiligt. Also wir haben einerseits den Befund, Attraktivität sehr gut, um zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden und eingestellt zu werden, aber nicht dann, wenn es um Managementpositionen geht. Und das ist ein sehr, sehr interessanter wie trauriger Befund, denn sie werden dann abgewertet hinsichtlich ihrer Leistungen, ihrer Leadership-Kompetenz und auch ihrer Einstellbarkeit, nenne ich das mal, also im Englischen Hireability, das ist immer so ein bisschen schwierig zu übersetzen. Ja, man kann deshalb sagen, für Frauen ist Attraktivität nur von Vorteil, wenn es eben nicht um Managementpositionen geht. Und als Grund dafür sehen Forscher immer das sogenannte Lack-of-Fit-Modell. Demnach hat man für eine Führungsposition noch immer das Stereotyp eines dominanten, zielstrebigen, unabhängigen Leaders im Kopf, ne, so dieses Think Manager, Think Male, dass man sich darunter so einen dominanten Mann vorstellt, wenn man an Manager denkt. Und wenn eine Frau jetzt besonders attraktiv ist, dann unterstellt man ihr eher sogenannte Communal-Eigenschaften. Also Communal ist im Gegensatz zu sogenannte Agency, wie wir das in der Organisationspsychologie nennen, das sind Eigenschaften wie sensibel, hilfsbereit, fürsorglich etc. Und in den Köpfen der Urteilenden geht das scheinbar nicht mit Führung überein und sie werten die Frau deshalb ab. Ja, alles in allem sind das erstmal für Frauen sehr ernüchternde Studienbefunde. Und die sind auch gar nicht so jung mehr. Also manche gibt es davon schon sehr, sehr lange, die über den generellen Beauty Bias zum Beispiel. Aber es waren jetzt auch einige aus den 2020er Jahren dabei. Ja, und jetzt kann man sich zuletzt natürlich fragen, und das ist ja immer auch mein Anliegen mit dem Podcast, was können wir denn dagegen tun, wenn wir nun einmal diese Fakten, diese empirischen Ergebnisse vorliegen haben? Und das ist natürlich in allererster Linie, und das sage ich hier auch nochmal ganz laut, die Prävention. Mädchen und auch Jungs unbedingt anders zu erziehen, anders zu sozialisieren. Na, also aufhören, die Körper von Frauen, von Mädchen ungefragt zu kommentieren. Das ist natürlich wichtig für die Mädchen selbst, aber auch dafür, dass Jungs das nicht lernen, dass sie nicht lernen, das Körper von Frauen, von Mädchen zu objektifizieren und zu kommentieren, normal ist. Na, und da kann sich, glaube ich, jeder und jede auch mal selbst an die eigene Nase fassen. Also wir haben hier zum Beispiel in unserem Haus, mein Mann und ich, schon immer die Vereinbarung, Essen, Figur und die Körper von unseren Kindern werden nicht kommentiert. Also wir möchten nicht, dass irgendein seitens unserer Kinder ein negatives Körperbild entwickelt und dass unsere Kinder lernen, dass Körper, Figur und Attraktivität irgendwie eine Aussage über den Wert eines Menschen trifft. Und daran haben wir uns bis jetzt immer gehalten und wir reagieren auch sehr allergisch darauf, ehrlich gesagt, wenn Verwandte oder Bekannte das machen und weisen diese auch dann und wann darauf hin, wenn wir bemerken, dass sie das gemacht haben. Und deswegen, das ist der ultimative Präventionsansatz natürlich, wie wir anfangen können, da auch eine ganze Kultur zu verändern. Und auch ansonsten mit eigenen Kommentaren aufzupassen, ne? So zu transportieren, hübsch ist gleich dumm oder ne, so ein dummes Blondchen oder wie man manchmal so Aussprüche hört oder gleichzusetzen, dass dick oder mehrgewichtig gleich faul und inkompetent ist. Das ist ganz extrem schwierig und damit stützen wir natürlich diesen Bias. Also wenn man im Fernsehen irgendwelche Filme sieht etc., auch ein bisschen zu gucken, wie werden vielleicht unattraktive Personen oder wie werden dort mehrgewichtige Personen dargestellt, so dass sich Sehgewohnheiten und Kommentare hier auch ein bisschen ändern dürfen. Als zweites ganz wichtiger Baustein für die Organisation sind Unconscious Bias Trainings. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Trainings. Wenn ihr euch für diesen Bereich interessiert, könnt ihr auch im Übrigen nochmal in die Folge reinhören. Ich habe zu Unconscious Biases auch schon mal eine eigene Episode gemacht. Kann ich euch auch gerne mit verlinken. Ja, und der Beauty Bias ist ja nur eine von vielen Vorurteilsvarianten, aber gerade eben die obersten EntscheiderInnen sollten trainiert und auch sensibilisiert werden, denn sie suchen ja letztendlich auch die Führungskräfte aus. Und wir haben eben gehört, dass besonders in der Führungskräfteeinstellung dieser Beauty Bias für Frauen besonders hinderlich, besonders fatal aussehen kann, besonders dann, wenn sie eben als attraktiv bewertet wird. Ja, und als drittes würde ich euch noch den Impuls mitgeben wollen, dass wir gezielt wirklich die Fakten ins Visier nehmen. Und das kann man natürlich erstmal schon viel, viel besser, wenn man über diesen Unconscious, über diesen Beauty Bias informiert ist, wenn ihr jetzt alle so ein bisschen sensibilisiert seid, dass es den in die oder in die Richtung gibt. Also einmal so das Pretty Privilege, dass man die Vorteile hat, aber als Führungskraft auch, dass man durch Attraktivität die Nachteile hat. Hier wirklich mal die Fakten wieder heranziehen, die objektiv sind. Also im Einstellungsverfahren zum Beispiel die Projekte, die die Frau schon erfolgreich geleitet hat, die Abschlüsse, die jemand hat. Das hilft immer auch, wenn mehrere Leute in diesem Einstellungsinterview sitzen, weil man dann gegenseitig sich so ein bisschen entbiasen kann, also wenn einer da vielleicht so ein bisschen getönt beurteilt, dann hilft es manchmal schon, wenn die anderen zwei dann sagen können, nee, sehen wir aber nicht so oder wir sehen auch, was sie hier schon alles gemacht und geleistet hat. Also das kann helfen und mehrere Einstellungsrunden können auch helfen, weil wir hier nochmal andere Biases, die da am Werk sein können, auch ausmerzen, wenn wir zum Beispiel mehrfach einladen und wenn mehrfach diese Personen auch von anderen AbteilungsleiterInnen zum Beispiel gesehen werden, weil jeder Experte, jede Expertin und auch jedes Geschlecht und auch jede Position im Unternehmen so ein bisschen nochmal auf andere Sachen schaut und es dann nicht so einseitig auf die Attraktivität gemünzt wird. Zumindest haben wir diese Chance, das ein bisschen rauszunehmen. Also ganz werden wir diesen Bias erstmal nicht rausbekommen. Das ist mir auch sehr bewusst. Das sind Stereotype, Sichtweisen, das sind Objektifizierungen, die hier über Jahre und Jahrzehnte laufen. Und ich sehe ja auch jetzt noch, dass in der Erlebnisrealität meiner Kinder, also so traurig ich das finde, dass es aber immer noch Personen gibt, die die Körper meiner Kinder kommentieren oder besonders meiner Tochter kommentieren, die Kleidung meiner Kinder kommentieren etc. Das wird nicht so schnell aufhören, nicht über Nacht zumindest, aber vielleicht kann ich ja mit so etwas wie dieser kleinen Podcast-Folge hier dazu beitragen, dass ihr alle ein bisschen sensibilisiert seid und ja, dass möglichst in ein paar Generationen oder schon in einer Generation unsere Töchter nicht mehr so leiden müssen und nicht mehr so anhand ihres Aussehens für den Beruf beurteilt werden, wie das heute noch und auch bei uns noch der Fall war. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt euch ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, gibt es aktuell vielleicht nicht jede Woche eine neue Episode, aber bleibt auf jeden Fall dran. Stay tuned. Ich versuche mein Bestes, auch vor dem riesen Schreibprojekt, was ich gerade so zu erledigen habe, dran zu bleiben und euch immer wieder auch interessante Folgen hier zu präsentieren. Also liked auch gern die Folgen, teilt sie in eurem Netzwerk oder bewertet den Podcast in eurer App. Das freut mich ganz sehr und hilft auch natürlich, dass er auch bei niedrigerer Frequenz jetzt von den Menschen gefunden wird, die von ihm profitieren. Habt ganz lieben Dank und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bleibt dabei. Tschüss!